Was macht ein gutes Lied aus? Einfach mal so reinrufen. Was macht ein gutes Lied aus? Eine schöne Melodie. Was noch? Ein guter Text, das von Herzen kommt. Gute Sänger, ja, ganz wichtig. Wenn man mal so ein bisschen googelt und sich Liedtexte mal anguckt, dann wird man feststellen, wenn es um Themen in Liedern geht, dann ist ein Thema vorherrschend. Welches könnte das sein? Die Liebe, ganz genau. Und bei manchem löst das vielleicht Schmetterlinge im Bauch aus. Es gibt ein Lied aus den 80ern, das heißt ganz einfach, ich liebe dich. Whitney Houston hat gesungen, I will always love you. Die Beatles, love, 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 all you need is love. Queen, can anybody find me somebody to love? Dann geht es um Trennung, um Schmerz in Liedern. Und in unseren christlichen Liedern, ich habe vorhin mal mitgezählt, das Wort Liebe ist in 3 Liedern vorgekommen. Also auch da finden wir das wieder. Die Lieder handeln dann von der Liebe zu Gott. Du sollst lieben Gott den Herrn. Oder ich singe dir ein Liebeslied. Oder Lieder, die beschreiben, wie Gott uns liebt. Herr, wie so groß ist deine Liebe am Kreuz. Und wie ihr wisst, ist die Liebe auch das zentrale Thema im ersten Johannesbrief, mit dem wir uns ja nun schon seit einiger Zeit beschäftigen. Wir werden uns noch häufiger, wenn ich noch öfter hier sein darf, mit dem Thema Bruderliebe beschäftigen müssen. Und heute geht das schon mal so richtig ins Eingemachte. Und ich lese uns 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 7 bis 11. Geliebte, schreibt Johannes da, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Ich möchte mit euch heute in 3,5 Punkten durch diesen Text gehen. Der erste Punkt, das neue Gebot in uns. Der zweite Punkt, finsteres Licht. Der dritte, wahres Licht. Und der 3,5. völlige Blindheit. Das neue Gebot in uns. Johannes spricht seine Leser erneut an, diesmal mit dem Wort Geliebte. In Vers 1 sagte er, meine Kinder. Und hier in Vers 7, Geliebte. Damit wird schon deutlich, um was es im folgenden Abschnitt geht, nämlich um die Bruderliebe. Er zeigt zuerst einmal die Grundlage dieser Liebe auf. Das alte Gebot. Es handelt sich nicht nur um ein neues Gebot, denn die Bruderliebe ist ein altes Gebot. Wir finden dies bereits im 3. Buch Mose. Da heißt es in Kapitel 19, Vers 18, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Mit diesem Gebot wurde auch das Gebot aus dem 5. Buch Mose verbunden, wo es heißt, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. 5. Mose 6, Vers 5. Diese beiden Gebote waren den Juden geläufig. Und zwar so geläufig, dass beispielsweise ein Schriftgelehrter, der wissen wollte, wie man das ewige Leben bekommt, und ihn Jesus fragt, was denn, oder Jesus ihn fragt, was denn im Gesetz steht, da sagt er genau das: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Dieser Mann hat also die beiden Gebote miteinander verbunden. Und Paulus zeigt diesen Zusammenhang von Gesetz und Liebe den Römern folgendermaßen auf. Römer 13. Seid nun niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es irgendein anderes Gebot gibt, ist es in diesem Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Seinem geliebten Mitarbeiter Timotheus schreibt Paulus dann noch: Das Ziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das zieht sich also komplett durch, angefangen bei Mose bis ins Neue Testament. Die Liebe untereinander soll deutlich werden, soll sichtbar werden, soll Auszeichnung sein. Also, es ist kein neues Gebot, das Johannes hier schreibt. Von ganzem Herzen wollen wir dem doch zustimmen, oder? Und es ist doch wirklich wunderbar, dass Gott von uns Liebe möchte und dass wir uns gegenseitig lieben sollen. Aber was bewegt denn den Menschen mehr als Liebe? Alles, was man kaufen kann, kann Liebe doch nie ersetzen. Wahre Liebe kann nicht erkauft werden, sie wird einfach nur geschenkt. Und zwar an Menschen, die es einem wert sind. Jemand hat mal gesagt, die Liebe verleiht dem Menschen seinen wahren Wert. Wer nicht geliebt, sich nicht geliebt fühlt, der fühlt sich wertlos, nutzlos. Wer sich geliebt fühlt, fühlt sich angenommen. Der weiß, dass da jemand ist, der an einen denkt. Man ist nicht alleine. Und deswegen können wir mit voller Überzeugung beipflichten, dass das Gebot der Liebe ein wichtiges Gebot ist. Aber wie steht es denn jetzt mit dem Vollzug? Wie leben wir dieses Gebot? Kommen wir da nicht manchmal an unsere Grenzen? Komme ich da nicht manchmal an meine Grenzen? Ja, wir bejahen das Gesetz Gottes vollkommen. Wir sagen, ja, das ist gut, das ist richtig. Aber unser Leben deckt sich nicht damit. Paulus sagt: Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt, unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Römer 7, Vers 23. Ein anderes Gesetz zwingt ihn dazu, anders zu handeln. Das Gesetz der Sünde, das im Menschen wirksam sein kann. Und oft leiden wir kläglich unter der Kluft von dem, was wir für richtig halten, auf der einen Seite, und dem, was wir tatsächlich tun, auf der anderen Seite. Und da kann ich nur mit Paulus mit aufschreien, wenn er einen Vers weiter sagt: Ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Er weiß das. Er weiß, dass Liebe wichtig ist. Und da ist dieses Gesetz der Sünde, das dem entgegensteht. Nun schreibt Johannes ja hier weiter. Glücklicherweise. Zwar von einem neuen Gebot. Vielleicht können wir diesem Gebot gerecht werden. Schauen wir mal. Jesus formuliert dieses neue Gebot selbst, obwohl er genau wusste, dass dieses Gebot bereits im Alten Testament begründet ist. Er sagt in Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Was ist nun neu an dem Ganzen? Neu ist sicherlich die konkrete Aufforderung, so zu lieben, wie Jesus geliebt hat, wie Jesus seine Jünger liebte. Wenn wir nun in Betracht ziehen, dass Jesus uns so sehr geliebt hat, dass er sein Leben aus Liebe zu uns opferte und er die Personifizierung der Liebe ist, dann ist dieser Anspruch dieses Gebotes aber auch ganz schön hoch, oder? Und wieder muss ich sagen, schaffe ich nicht. Es gibt so Filme, wenn wir die gucken und da ist ein Held, der sich aufopfert und seine Liebe zeigt und Claudia mich da fragt, und würdest du das für mich auch tun? Ich würde es zumindest versuchen. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich in der konkreten Situation wäre, ich weiß es nicht. Das Gebot, wenn wir das genauer betrachten, dann spricht Johannes hier von einer neuen Qualität in der Bruderliebe. Er sagt in unserem Text, Vers 8, das neue Gebot, das war, ist in ihm, also in Jesus und in euch. Oder man könnte auch sagen, das neue Gebot ist Wirklichkeit in ihm und in euch. Das Gebot steht nicht außerhalb von mir und verlangt von mir nicht einen nicht zu bewältigenden Kraftakt, sondern es ist Wirklichkeit geworden. Das Gebot lebt sozusagen in uns. So wie es in Jesus Wirklichkeit ist, der die Liebe schlechthin ist. Also nicht wie Paulus vom Gesetz der Sünde sprach, die ihn beherrschte, sondern nun ist das Gesetz oder das Gebot der Liebe in uns wirksam. Dies hat auch Gott schon lange vorhergesehen. Vorgesehen. In Hesekiel lesen wir das, Hesekiel 11, 19 und 20. Und ich werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Ordnungen leben und meine Rechtsbestimmungen bewahren und sie befolgen. Gott riss das steinerne Herz heraus, das nicht in der Lage war, die Gebote zu halten, und er ersetzte es durch ein fleischernes Herz, das fähig ist, die Gebote Gottes zu tun. Diese größte und wichtigste Herztransplantation aller Zeiten, die täglich an jedem Menschen die kann an jedem Tag bei einem Menschen durchgeführt werden. Gott führt diese Operation durch, indem er uns einen neuen Geist schenkt. So schreibt Paulus, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und das ist jetzt wirklich völlig neu. Der Geist Gottes befähigt uns zur Liebe, weil Gottes Liebe in unserem Herzen durch den Heiligen Geist wohnt. Wie sieht das nun in deinem und in meinem Herzen aus? Ist die Liebe Gottes in deinem Herzen? Hast du schon ein fleischernes Herz bekommen? Oder ist es immer noch aus Stein? Versuchst du mit aller Kraft, das alte Gebot zu halten, aber merkst immer, dass du versagst? Dann brauchst du dieses neue Gebot, welches in dich hineinkommt durch den Heiligen Geist und dich zur wirklichen Liebe befähigt. Dies wird nur wirksam, wenn du es zulässt, dass Gott an dir eine Herztransplantation durchführt. Die Voraussetzungen sind schon alle geschaffen. Der OP ist vorbereitet. In Jesus, von dem es heißt, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errettete von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Galater 1, Vers 4. 4. Jesus rettet mich und dich, indem er für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist. Wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, wirst du erfahren, dass dieser finsteren Welt ein echtes Licht aufleuchtet. Denn Jesus ist das Licht, das in die Welt gekommen ist. So sagt er: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Durch Jesus werden wir zu Menschen, die im Licht leben. Ein Mensch, der in dieser Welt Ziel und Orientierung hat. Ein Mensch, der nicht mehr im Dunkeln tappt und von einer undefinierbaren Angst durchs Leben gejagt wird. Paulus sagt zu denen, die Jesus nachfolgen: Denn ihr wart früher Finsternis. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Willst du nicht ein Kind des Lichts werden und ein fleischendes Herz bekommen, in dem die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in dir Raum gewinnt? Der Weg dazu, den zeigt Petrus uns auf, als man ihn fragte, wie man dieses neue Leben bekommen kann. Er sagte: Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Steht in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Ein zweites, finsteres Licht. Wenn ihr euch zurückerinnert, wir haben immer wieder die Situation gehabt im ersten Johannesbrief, dass es Leute gab, auf die Johannes antwortete. Also Leute, die meinten, besonders schlau zu sein, besondere Erkenntnis zu haben. Das können die Gnostiker gewesen sein, genau, aber es können auch noch andere gewesen sein. In Vers 9 heißt es: Wer sagt oder wer behauptet, im Licht zu sein? Das heißt, in diesem wahren Licht, der also von Gott erleuchtet ist, der, so wie ich es gerade ausgeführt habe, in dem der Heilige Geist wohnt. Wer sagt oder behauptet, im Licht zu sein und seinen Bruder hasst, der ist bis jetzt in der Finsternis. Es ist demnach eine Unmöglichkeit, im wahren Licht zu sein und seinen Bruder zu hassen. Funktioniert nicht. Unser Text sagt ganz klar: Im Licht sein und seinen Bruder hassen passt nicht. Wenn wir die vorherigen Verse richtig verstanden haben, dann begreifen wir auch, warum das so ist. Denn wenn die Liebe Gottes in uns wohnt, dann ist das natürliche Resultat, dass wir die Brüder lieben. Und ihr Schwestern, ihr seid damit einbegriffen. Ist immer ganz schön, wenn man so bestimmte Texte liest, dann heißt es unten drunter immer: zur vereinfachten Lesbarkeit wird die männliche Form verwendet. An dieser Stelle gilt es für Brüder und Schwestern gleichermaßen. Also fühlt euch bitte mit angesprochen. Geschieht das nicht, also dass die Liebe Gottes in uns wohnt, dann ist das eben das deutliche Zeichen dafür, dass der Heilige Geist auch nicht in uns ist. Das Fatale an der Sache ist, dass diese Leute der festen Überzeugung sind, sie seien im Licht. Vielleicht haben sie sogar besondere Erfahrungen gemacht, die sie zu dieser Überzeugung führten. Das Erschreckende für mich ist, dass diese Erfahrungen sogar echt sein können. Paulus schreibt: Denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Und dieses scheinbare Licht ist aber ein Betrug und in Wirklichkeit ist es Finsternis. Liebe ich meine Geschwister, die Jesus nachfolgen? Oder bin ich von Hass und Misstrauen bestimmt? Wenn die Schrift von Bruder spricht, dann meint sie die, die Jesus nachfolgen. Es geht hier also nicht um Liebe für alle Menschen, sondern es geht ganz konkret um das Miteinander in der Gemeinde. Da, wo Geschwister sind. Das kann die Ortsgemeinde sein, das kann darüber hinaus wer ist es jetzt, Landesverband? Der Landesverband sein, der Bund sein. Das kann, können andere Kirchen hier am Ort sein. Da, wo Gläubige zusammenkommen. Das sind die, die gemeint sind. Die, die wirklich mit dem Herrn Jesus Christus gehen. Und da kommen wir schon in so ein kleines Problem. Denn die Bruderliebe, die darf auch nicht auf Kosten der Wahrheit gehen. Zuerst kommt die Liebe zum Vater und zu Jesus. Bruderliebe und Liebe zur Wahrheit gehören aber zusammen. Nur so ist echte Bruderliebe möglich, weil wir brauchen ja ein Fundament, auf dem diese Liebe austauschbar ist. Und diese Wahrheit haben wir in Gottes Wort. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, liebe ich meinen Bruder oder meine Schwester oder bin ich vom Hass bestimmt? Entschuldige deinen Hass, den du vielleicht hast, nicht damit, dass du deinem Bruder voreilig mangelnde Liebe zur Wahrheit bezichtigst. Wenn du hasserfüllt bist, dann musst du das sehr ernst nehmen. Denn im Johannesbrief ist die Schlussfolgerung radikal. Der ist noch in der Finsternis. Dann hast du ein Problem, das du sofort in Angriff nehmen solltest. Und da kann ich nur Mut machen, Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Sucht euch jemand, mit dem ihr über Hass reden könnt. Und ich bin mir sicher, dass Gott helfen will, vom Hass zur Liebe zu finden. Und ganz ehrlich, das ist auch gut für eure sonstige Gesundheit. Ich habe hier einen Artikel, Deutsche Presseagentur, also gut fundiert. Hass, Wut und Ärger machen nicht nur blind, sondern vor allem krank. Insbesondere Menschen, die nicht verzeihen können, erleiden nach einem Bericht der Zeitschrift Vital schneller Herz-Kreislauf-Beschwerden, Depressionen, Asthma und Darmerkrankungen. Schlechte Gefühle lösen auch Allergien, Schlafstörungen und Herzrasen aus. Bei Herzpatienten wird der Ärger oft zu einem besonderen Problem, sagt der Internist und Psychotherapeut Christoph Herrmann von der Universität Göttingen auf Anfrage der dpa. Ärger könne das Herz zusätzlich belasten und im Extremfall einen Infarkt auslösen. Wut solle man zunächst als vorhanden annehmen und dann verarbeiten. Es geht nicht darum, einen Rachefeldzug bis ans Ende des Lebens zu führen, sagt Herrmann. Eher solle man versuchen, den inneren Frieden zu finden. Auf dem Weg zum Ziel braucht es eine Auseinandersetzung mit der Ursache. Dabei könne man entweder den Konflikt lösen oder, falls das nicht gelinge, ihm weniger Macht in seinem Leben einräumen. Letztlich sei das kein Eingeständnis von Schwäche, sondern das Wiedererlangen von Handlungsfähigkeit. Der Autor hat mit Gott nichts zu tun. Aber es ist erkannt, dass Hass, Wut, schlechte Gefühle für uns ungesund sind. Und das Gesunde ist die Liebe zueinander. Ein drittes, wahres Licht. Wer nun seinen Bruder liebt, in dem bleibt das Licht. Und eine Sache ist hier wieder typisch. Die wahren Gläubigen weisen sich durch ihr Leben aus und nicht durch ihre Behauptung. Ne? Erinnert euch, wer behauptet, er sei im Licht und hasst seinen Bruder? Und hier, wer nun seinen Bruder liebt, wer es einfach tut, der bleibt im Licht. Ich muss nicht darüber reden, wie liebevoll ich bin. Ich muss es einfach sein. Wer also seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und das ist nun das wahre Licht, nämlich Jesus. Durch den, der seinen Bruder liebt, kommt niemand zu Fall. Er gibt dem anderen keinen Anstoß zum Fall. Hier im griechischen Text ist an dieser Stelle das Wort Skandalon gebraucht. Und das wird ansonsten benutzt, um den Teil einer Falle zu beschreiben, der die Falle auslösen lässt. Also wenn ihr euch so eine Mausefalle vorstellt, nehmen wir die humane, also die, ne, wo an den beiden Seiten eine Klappe ist und die Maus gefangen wird, dann ist in der Mitte so ein kleines Plättchen. Auf dieses Plättchen legt man den Käse und wenn die Maus kommt, tap, 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 den Käse greift, dann wird dieses Plättchen ausgelöst und zack, an beiden Seiten geht die Klappe zu und die Maus sitzt in der Falle. dieses Plättchen, dieser Auslöser, das ist Skandalon. Jesus bezeichnet Petrus als einen solchen Skandalon. Als Petrus ihn bewegen wollte, sich nicht kreuzigen zu lassen, da heißt es von unserem Herrn, er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, ein Skandalon. Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Die menschliche Gesinnung von Petrus wird Jesus zum Anstoß. Wer jetzt aber seinen Bruder liebt, in dem ist nichts, was den anderen zum Anstoß werden kann, zu Fall bringen kann. Liebst du deinen Bruder, deine Schwester? Selbst die Gegner der Christen in der damaligen Zeit, wenn auch spöttisch, stellten fest, dass sich die Christen untereinander lieben. Cäcilius sagt, an geheimen Zeichen und Merkmalen erkennen sie einander und lieben sich schon, fast ehe sie sich noch kennen. Das soll uns auszeichnen. Die Liebe untereinander. Vielleicht schwellt in dir der Hass gegen einen Bruder oder eine Schwester. Und das muss gar nicht hier in der Gemeinde sein. Das hält schon länger an. In diesem Fall gibt es nur eins: auf diesen Bruder oder diese Schwester zugehen, um sich zu versöhnen. Es hat keinen Wert zu warten, bis der andere zu mir kommt. Vielleicht weiß er nämlich gar nichts davon, von meinem Hass. Und dann kann ich noch lange warten, bis er kommt. Vielleicht liebt er dich sogar, obwohl du ihn noch hast. Im Bereich der Kommunikationsforschung gibt es so ein paar Leute, von denen man mal gehört haben kann. Eine ist Friedemann Schulz von Thun, das andere ist Paul Watzlawick. Und er hat einmal folgendes Beispiel gebracht. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, aber keinen Hammer. Aber sein Nachbar, der hat einen Hammer. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen, um den Hammer auszuborgen. Aber da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nicht oder nur so flüchtig. Ja, vielleicht war er in Eile, aber vielleicht hat er diese Eile auch nur vorgetäuscht. Und in Wirklichkeit hat er etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm noch gar nichts getan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gebe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich auch noch ein, ich sei auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht es mir aber wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet bei seinem Nachbarn, der öffnet die Tür und noch bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an: Behalten Sie Ihren Hammer! So kann das in unseren Gedanken manchmal passieren. Ich weiß, es ist manchmal nicht so einfach mit unseren Gedanken. Aber es ziemt sich für Menschen, die an Jesus von ganzem Herzen glauben und ihm nachfolgen wollen. Denken wir an die Warnung des Paulus. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Galaterbrief, Kapitel 5. Das zeigt doch schon, dass unter den ersten Christen die Bruderliebe nicht immer hochgehalten wurde. Zumal gerade in den Briefen wir inständig zur Bruderliebe angehalten werden. Und ich weiß, dass es auch unversöhnliche Menschen gibt. Und es gibt dann Situationen, wo ich wirklich auch kapitulieren muss und sagen, da kann ich auch jetzt wirklich nichts mehr machen. Ich habe aber meinen Teil versucht. Aber wenn ich nicht bereit bin zur Versöhnung, dann ist das Problem bei mir. Und dann sollte ich auch zu mir gucken, nicht zum anderen. Wer liebt und erfüllt ist von der Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist in uns ist, dann sind wir auch bereit zu vergeben. Paulus fordert uns auf: Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und der halbe Punkt zum Abschluss, völlige Blindheit. In Vers 11 spricht Johannes noch einmal von denen, die ihre Brüder hassen. Er stellt abermals deutlich fest, sie leben in der Finsternis. Wer seinen Bruder hasst, der weiß nicht einmal, wohin er geht. Die Finsternis hat seine Augen verblendet. Und dann tut es einem auch leid zu sehen, dass sich Menschen ihr Leben lang aufopfern und verblendet in einer Hoffnung verharren, die sich nicht erfüllen wird. Im Grunde wissen sie nicht, wohin sie gehen. Paulus sagt zu Timotheus deutlich: Und wenn jemand auch kämpft, so wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. Ich fasse noch einmal zusammen. Die Bruderliebe erwächst also nicht aus einem zwanghaften Krampf heraus, sondern daraus, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen wurde. Christen haben nicht einfach Gebote erhalten, sondern sie wurden wesensmäßig verändert. Das Gebot ist lebendig in uns. Gott hat eine Herztransplantation bei uns durchgeführt. Natürlich können wir dieser Liebe widerstehen und dem Heiligen Geist den nötigen Raum nicht geben. Denn wir sind ja auch keine Automaten. Pflegen wir die Liebe zu unseren Geschwistern. Petrus sagt: Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Amen.